Heute am zweiten Advent werden wir uns mit dem vorletzten Kapitel in der Apostelgeschichte beschäftigen. Es ist die Schiffsreise des Paulus mit Ziel Italien, Rom. Dort sollte er sich vor dem Gericht des Kaisers verantworten. Warum hat wohl Gott diesen Bericht in seinem Wort überhaupt festhalten lassen? Es ist eine durchaus turbulente Reise. Sie handelt davon, dass Paulus gefangen genommen wurde von verschiedenen Orten, die dann ja, das Schiff entweder vorbeifuhr oder auch wo es dann auch zerschellt ist. Es handelt von Sturm, vom Schiffbruch, aber auch von Rettung. Die Geschichte hat eigentlich nichts mit Advent zu tun. Vielleicht nur in dem Sinn, dass eine Ankunft oft mit Hindernissen und Schwierigkeiten bestückt ist. Advent heißt ja auch Ankunft, der Herr Jesus ist angekommen. So ist es sicherlich auch gewesen, als er hier auf diese Erde kommen sollte. Man musste Maria darauf vorbereiten. Man musste in Bethlehem eine Futterkrippe herrichten und man musste das Kind vor den Morden des Herodes schützen. Es war also echt auch mit vielen Hindernissen bestückt gewesen, die Ankunft des Herrn Jesu. Aber ja, er konnte kommen. Er wurde beschützt. Als Paulus nach Italien kommen sollte, mussten auch Wind und Wellen überwunden werden. Als das Schiff am Untergehen war, da hatten die Soldaten die Überlegung, wir bringen die Gefangenen alle um, dann können die uns auf jeden Fall nicht mehr weglaufen. Aber auch diesem Gedanken wurde gewehrt. Paulus konnte also überleben. Und auch nachdem das Schiff zerschellt ist, konnten sich die Menschen am Holz festhalten und wurden alle gerettet. Ankunft auch da mit bedrohlichen Hindernissen. Und wir? Sofern wir dem Herrn Jesus unser Leben anvertraut haben und wir wollen doch auch ankommen. Wir wollen doch auch dort ankommen, wo letztendlich unsere Heimat ist. Hier auf dieser Welt ist nicht unsere Heimat. Das ist nur Durchgangsstation. Aber wir wollen doch im Himmel ankommen. Ich möchte diese Schiffsreise des Paulus als ein Beispiel nehmen für unser Leben als Christen. Und das Erste, was mir hier wichtig ist, was mir aufgefallen ist bei dem Text, also Apostelgeschichte 27, es war dies: auf der einen Seite Gefangenschaft und auf der anderen Seite große Freiheit. Also Gefangenschaft und Freiheit. Diese Gedanken sind mir zuerst wichtig geworden. Und ich möchte den ersten Vers lesen aus Kapitel 27. Da heißt es: Als es aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangenen einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Paulus wurde wie andere Gefangene gebunden, und zwar von denen, die auf dieser Welt das Sagen haben. Er wird beobachtet, er wird geführt, und wenn man von außen diese Schar betrachten würde, dann würde man sagen, der Paulus ist wirklich arm dran. Ja, er ist gebunden, er kann sich nicht wehren, und er ist in der Hand dieser Soldaten. Und die sind nicht zimperlich. Wenn wir den Hauptmann Julius sehen mit seinen bewaffneten Truppen, die haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar die Gefangenen nach Italien zu bringen, komme was wolle. Da gibt es kein Entrinnen. Später sagt Paulus, dieser Gefangene, zu der Schiffsbesatzung, in Vers 23 und 24 möchte ich das lesen, da heißt es: In dieser Nacht trat zu mir, so berichtet der Apostel Paulus, ein Engel Gottes, dem Gott eben, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und siehe, Gott hat dir alles geschenkt, die mit dir, oder alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Muts, ihr Männer. So berichtet er dann der Paulus der Schiffsbesatzung. Und hier wird auf der anderen Seite deutlich: Gott ist der, der die Geschichte lenkt. Und Paulus sagt: Und ich bin in seiner Hand. Gott lenkt die Umstände sogar so, dass sie mir zum Segen reichen. Ja, auch andere werden dadurch gesegnet. Andere, die mit mir in Verbindung sind. Keiner soll umkommen. Gefangen und doch frei. Gefangen durch Menschen und doch frei durch Gott. Ich möchte dies einmal auf uns übertragen, auf dich und auf mich. Wir erleben alle Einschränkungen. Ja, alle von uns erleben irgendwo Einschränkungen. Mancher hat sich einen anderen Arbeitsplatz gewünscht. Immer mit diesem Kollegen zusammen zu sein, schrecklich. Morgen ist er auch wieder da, wenn ich nicht Glück habe und er ist krank. Aber wenn er krank ist, muss ich dann auch noch seine Arbeit tun. Also es ist einfach schwierig. Und ich könnte es mir so viel besser vorstellen. Einschränkungen. Andere suchen einen Arbeitsplatz und haben keinen. Auch das ist eine Einschränkung. Andere macht die Krankheit zu schaffen. Oder auch das Alter. Andere erleben diese Einschränkungen im zwischenmenschlichen Bereich und die Ehe ist davon auch nicht verschont. Und man kann nicht fliehen. Und man kann auch diese Situation oft nicht ändern, zumindest nicht gleich ändern. Und da brauchen wir den Blick, den auch Paulus hatte. Wisst ihr, grundsätzlich heißt es für die Jünger Jesu, da spricht Christus selbst, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In welcher Hand sind denn die Jünger von Jesus? Sind die Jünger von Jesus in der Hand von Menschen, von Umständen, von Zwängen? Oder sind sie zuallererst mal in der Hand von Jesus? Wenn das so ist, dass wir in der Hand von Christus sind, was sind dann die Einschränkungen im beruflichen oder sozialen oder körperlichen Bereich? Sind es dann nicht Möglichkeiten, die Gott uns gibt, dass wir in diesen Dingen die bewusste Abhängigkeit mit Gott erleben, dass Gott diese Dinge in unser Leben hineinordnet, damit wir sagen: Hier ist meine Hand, mein Gott, ich schaffe es nicht allein, ich brauche dich. Halte mich weiter fest. Wir sollten lernen, in den ganzen Beschränkungen, die wir erleben, uns auf Christus zu verlassen. Und dieser Gedanke bitte ich dich, lass ihn in dein Herz hineinkommen. Denn welche Alternative hast du? Hast du denn eine? Wir vertrauen unserem Hirten uns an, der uns nicht aus den Augen verloren hat, sondern uns auf rechter Straße immer noch führt, um seines Namens willen. Dass am Ende es deutlich wird, wenn wir wahrscheinlich bei Christus sind, dann werden wir die Sache nämlich ein bisschen anders sehen. Und wir blicken zurück, dann sagen wir, du hast uns richtig geführt. Und es gibt diese Führung in meinem Leben, gib deinem Namen die Ehre. Er führt uns nämlich um seines Namens willen. Dass er sich nicht schämen muss, dass er sein Schaf so geführt hat. Wo sind deine Einschränkungen? Wo siehst du dich als gefangen an? Kannst du es verstehen, dass Gott diesen Lebensabschnitt gibt, um dich zu trainieren? Das Trainingsprogramm heißt bei jedem: Vertraue auf Gott. Harre auf ihn. Warte auf ihn. Halte dich an ihm fest. Warum gibt es in der Bibel solche Sätze wie sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles? Warum gibt es solche Sätze? Warum heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Römer 8, Vers 28. Das bedeutet doch nur, dass wir, auch wenn wir manche Wege nicht verstehen, dass die Dinge doch zum Besten sind. Auch die Dinge, worunter wir leiden. Du erlebst dies, weil das sinnvoll für dein Leben ist. Und Gott möge uns allen die Gnade schenken, dass wir nicht wie kleine Kinder sind und dann auf die Erde aufstoßen und sagen, das will ich aber nicht. Ja. Sondern sagen, ja, Herr, ich nehme es aus deiner Hand an, auch den bitteren Kelch. Gefangen. Wir wissen, es gibt Menschen, die an Jesus glauben, die werden heute gefoltert. Und die erleben den heutigen Tag nicht mehr, weil sie unter der Folter sterben oder weil sie erschossen werden. Das wissen wir. Und aber auch die werden einmal Gott im Himmel preisen und werden sagen, du hast mein Leben gut geführt. Erst das wird es werden. Denn Gott wird seine Schafe nicht aus den Augen lassen, nicht aus den Händen reißen lassen. Er ist der Treue. Gefangen und doch frei, liebe Geschwister, das spielt sich durch unseren Glauben ab. Was glaube ich? Glaube ich, dass die Umstände mich in der Hand haben? Oder glaube ich, dass Gott mich in der Hand hat? Paulus war es klar, obwohl er gefangen und gebunden war unter einer großen Macht, wusste er, er ist in der Hand Gottes und Gott lenkt die Geschichte. Das Zweite, was mir hier aufgefallen ist, ist dies. Menschliche Überlegung und Gottes Offenbarung. Menschliche Überlegung und Gottes Offenbarung. Wir müssen uns entscheiden. Auf der Schiffsreise kommen Menschen zu Wort, die sich gerade im Bereich von Schiffen, von Wasser und so weiter gut auskennen. Demgegenüber steht das Wort Gottes. Ich möchte die Sache lesen, und zwar Apostelgeschichte 27, 10 und 11. Und ich lese von Vers 9 ab. Da aber schon eine geraume Zeit verflossen war und die Schiffsfahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus und sprach zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Überlegung und Wort Gottes. Ein Umstand auf stürmischer See, wo diejenigen jetzt da hineingebracht werden. Wie sollen wir uns jetzt entscheiden? Und zwar in Zeiten der Not, wo jetzt auch entschieden werden muss. Es gibt sicherlich logische Gründe, dem Schiffsherrn zu glauben. Warum? Weil der eben nicht wie Paulus einfach nur ein Apostel ist, sondern weil der sich auskennt. Der kennt die raue See. Der weiß, was es heißt, auch in Not zu kommen und kann die Gefahren abschätzen. Und durch Paulus wird aber jetzt hier in diese Situation das Wort Gottes hineingesprochen. Wie soll man sich verhalten? Logische Überlegung oder dem Wort Gottes gemäß, der Offenbarung Gottes gemäß? Wisst ihr, wir kommen alle in diese Situation hinein, immer wieder. Feinde werden in der Regel bekämpft. In der Regel wird man ihnen gegenüber negativ sein. Grundsätzlich. Das geht im Reden, im Handeln, ganz klar. Und man versucht sich sogar danach zu schützen, weil man eben, wenn man eben angreift oder bekämpft, dann meint man in einer gewissen Sicherheit zu sein. Vielleicht, dass man noch andere mit einklingt, um sich schart. Aber Jesus sagt, liebe sie, liebe sie. So gut du kannst, liebe sie. Das Wort Gottes und die eigenen Überlegungen sind manchmal direkt im Gegensatz. Und jetzt kommt es darauf an, wie ich mich entscheide. Was sind unsere Sicherungsquellen? Das heißt, welche Quellen geben uns Sicherheit? Wir sagen vielleicht unseren Kindern, gute Schulnoten, gute Schulnoten. Du musst lernen und wenn du gut gelernt hast, dann wirst du auch eine Sicherheit haben für dein weiteres Leben. Denn ohne gute Schulnoten, was kannst du damit machen? Ja? Okay? Ist verständlich, völlig verständlich. Andere, der Arbeitgeber, nur nicht die Arbeit verlieren. Alles, was er sagt, sollten wir tun, auch wenn es über unsere Kraft geht. Denn wenn wir unsere Arbeit verlieren, was passiert denn dann? Ja, wir kommen ja, in Armut, in große Not. Zusatzrente, unbedingt notwendig. Ohne Zusatzrente ist dein Leben nicht gesichert. Und es sind alles logische Gedanken. Und wenn wir dann den Gottesdienst aushaben, dann könnt ihr auch mir sagen, du, das stimmt doch aber. Ja, das stimmt. Und dann donnert Jesus mit seinem Satz, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann heißt es, und das ist ein Versprechen von Jesus, das würde ich so gar nicht in den Mund nehmen, ja, wenn es auf meine Autorität ankäme, dann würde ich sagen, sofort aufhören. Aber Jesus sagt, dann wird euch solches alles zufallen. Und im Zusammenhang, wenn man das liest, was der Zusammenhang bedeutet, dann geht es um Kleidung und Essen. Es geht also ums Überleben. Wie ist es mit den logischen Überlegungen, mit Geld? Die Überlegung ist die, Geld bringt mir Freiheit. Ich bin unabhängig, je mehr Geld ich habe. Ich kann fliegen, wohin ich will, ich kann fahren, wohin ich will, ich kann ein Auto kaufen, was ich will. Ich kann Kleider kaufen und Essen kaufen, Häuser kaufen. Es kommt darauf an, wie viel Geld man eben hat, aber was ich will. Geld bringt mir Freiheit. Und wisst ihr, Geld kann den Charakter so verbiegen. Geld kann einem so egoistisch machen. Kann den Körper sogar krank machen, wenn man immer mehr Geld möchte. Und Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern Schätze im Himmel. Matthäus 6, 19 und 20. Ich möchte damit deutlich machen, wir sind in unserem Alltag immer in die Entscheidung gestellt. Was tun wir? Freizeitbeschäftigung zum Beispiel, die Werbeindustrie spricht den Wunsch nach Freude in unserem Leben an. Wir sollen Freude haben. Ist auch richtig so. Wir Menschen sind so von Gott auch angelegt. Deshalb wird der Himmel auch wunderschön sein und wir werden uns freuen, weil wir Freude empfinden können und weil es unserer Seele gut tut, Freude zu haben. Ja, freut euch auch aneinander. Wichtig. Was will aber Jesus damit sagen, wenn er von diesem vierfachen Ackerfeld spricht, in Lukas 8, Vers 14, wenn er sagt, so mancher Samen ist unter die Dornen gefallen und diese Dornen sind Reichtum und Vergnügungen des Lebens. Das heißt, Christen stehen in Gefahr, dass ihr Glaube abnimmt, zu ersticken droht, durch zwei Dinge, dass man reich werden will und dass man auf dieser Welt andauernd das Vergnügen sucht. Wieder so die Gedanken, logische Überlegung, was bringt mir denn Freude? Und was sagt Gott? Es kann so weit gehen, wenn wir die Vergnügung dieses Lebens, das müssen wir ja nicht sagen, aber wenn wir so leben, dann wird unser Glaube aussickern und wir werden nur noch eine Hülle haben, die zwar das Richtige sagen kann, die richtigen Lieder singen kann, das Richtige beten kann, aber das Herz weit, weit weg. Weil da schon Dinge gewachsen sind, die unseren Glauben ja erdrücken wollen. Überlegungen, menschliche Überlegungen und die Offenbarung Gottes. In dieser Spannung stehen wir. Wie gesagt, es gibt immer gute Gründe, warum man sich jetzt für die Schule konzentrieren muss und nicht mehr beim Gemeindeleben dabei ist. Oder dass man sich bei diesem oder bei jenem Verein oder sonst was engagiert. Und dass man die eine oder andere weitere Arbeitsstelle annehmen muss. Oder. Ihr kennt es ja selbst bei euch. Und man muss nicht mir Rechenschaft geben. Gar nicht. Sondern es geht mir wirklich darum, deine Beziehung zu deinem Gott. Wie es auch darum geht, zuerst mal meine Beziehung zu meinem Gott. Wir leben, und das ist für uns alle so, diejenigen, die jetzt Geburtstag hatten und auch die, die noch Geburtstag haben werden, wir leben von der Gegenwart in die Zukunft. Wir leben immer vorwärts und wir müssen auf dem Vorwärtsleben Entscheidungen treffen. Wir treffen die Entscheidungen, ja, oft durch unser Überlegen, so wie auch da die Schiffsbesatzung. Was sollen wir tun? Sollen wir weiterfahren oder nicht? Paulus warnt durch Gottes Eingreifen und die anderen sagen, ach, das geht schon, können wir machen. Hier der Rat Gottes von unserem guten Gott. Er hat uns sein Wort gegeben, weil er weiß, wir kennen die Zukunft nicht. Aber hier stehen die Hilfen und Tipps drin, die uns ja eine gute Zukunft schenken. Wenn wir uns danach verhalten, werden wir gut ankommen. Manches scheint uns richtig und ist doch falsch. Letzten Donnerstag rief mich ein Bruder an und wir besprachen da eine Sache. Und es ging darum, ja, was ist denn jetzt richtig? Er war in einer Situation, dass ein Arbeitgeber von ihm Dinge verlangt hat, die nicht in Ordnung waren. Schwarzgeld. Darum geht's. Und jetzt war er in Not. Und beim gemeinsamen Gespräch darüber kamen wir dann auch drauf, geh du doch den geraden Weg. Den geraden Weg geh. Es bedeutet erstmal finanzieller Verlust. Auch ich kenne die Zukunft nicht. Aber ich vertraue und wir vertrauten darauf, dass am Ende Gott den nicht fallen lässt, weil er sich an sein Wort gehalten hat. Das tut er nicht. Er ist in Gottes Hand und nicht in der Arbeitgeberhand. Christen sind frei. Das Dritte. Was mir aufgefallen ist, und dann komme ich auch zum Schluss, 3 Punkte soll ja eine Predigt haben. Endgültig oder zweite Chance. Ist diese Sache jetzt endgültig, was Paulus gesagt hat, oder gibt es bei Gott auch noch eine zweite Chance? Auf unserer Reise in Gottes neue Welt treffen wir Richtungsentscheidungen. So wie auch der Hauptmann und der Steuermann, der glaubte, das ging noch, Vers 11. Und jetzt ist die Not da. Das, was Gott durch Paulus angekündigt hatte, trifft wirklich nach und nach ein. Verlust der Ladung, sie wurde über Bord geworfen, Verlust des Schiffes, es zerbrach. Ja, und dann hieß es auch noch Verlust am Leben. Der Sturm war so heftig, dass die Mannschaft in Vers 15 das Schiff treiben ließ. Sie konnten nicht mehr eingreifen. Trotz ihren guten Überlegungen konnten nicht mehr eingreifen. Vers 18, wie gesagt, die Ladung wurde über Bord geworfen. Sie hatten selbst keinen Lebensmut mehr. Ich möchte es lesen, Vers 20 und 21. Da aber während mehrere Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, verschwand etliche alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen, nicht von Kreta abfahren sollen und sich so dieser Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Ja, so war's. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Muts zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Manche sehen vielleicht auch auf ihr Leben zurück, wie lange ihr jetzt gelebt habt. Und dann erkennt ihr auch,
Wenn ich mich vielleicht damals mehr auf Gottes Wort verlassen hätte, hätte ich jetzt nicht diese Not. Wenn ich mich hätte warnen lassen von Christen oder durch eben die Gemeinde oder eben durch Gottes Wort, wenn ich das nicht alles in den Wind geschlagen hätte, dann hätte ich jetzt diese Verletzungen nicht. Dann wäre ich nicht in dieser Situation. Meine Ladung, mein Schatz ist von Bord gespült. Das, worauf ich stolz war, was eigentlich mir eine herrliche Zukunft versprach, ist völlig zugrunde gegangen. Mein Schiff beginnt zu bersten. Meine letzten Sicherheiten brechen unter meinen Füßen weg. Und das eben wirklich deshalb, weil ich große Teile meines Lebens auf Sand gebaut habe. Und der hält eben nicht. Irgendwann spült sich das aus und dann bricht's. Dann erkenne ich auf einmal, dass mein Leben selbst angegriffen wird. Dass ich selbst drohe, unterzugehen. Dass ich mich selbst nicht mehr halten kann. Vor 5 Jahren war ich vielleicht noch der starke Max, aber jetzt brauche ich einfach nur noch Gott. Gibt es denn eine zweite Chance? Ja, liebe Geschwister, es gibt sie, Gott gibt sie. Er gibt sie bei dem Jungen, der von seinem Vater weggelaufen ist und sagt, mein Vater, ich will mit dir überhaupt nichts mehr zu tun haben, du bist für mich tot, ich brauche bloß noch dein Erbe und tschüss. Der hat eine zweite Chance gekriegt, eine große Chance. Die offenen Arme des Vaters kennen wir, sie waren ausgestreckt. Gott hat diese zweite Chance oft und oft dem Volk Israel gegeben. Wie oft haben sie ihm ins Angesicht gesündigt? Und Gott hat sie weitergegriffen, hat nochmal zugegriffen. Du kannst kommen. Was mir aber hier wichtig geworden ist bei dieser zweiten Chance, man trägt immer Wunden davon. Man trägt immer Verlust davon. Man hat immer einen Verlust auch zu beklagen, auch wenn ich wieder zurechtgebracht worden bin. Der verlorene Sohn, der nach Hause kam, der kam nicht ohne Wunden. Und als er auch zu Hause war, dann blieb ihm weiter die Erinnerung. So war ich gewesen. Ich habe mein Erbe verspielt. Die Mannschaft im Schiff hatte auch einen Verlust. Und diese konnten sie nicht rückgängig machen. Das ganze Erleben im Schiff waren einschneidende Erlebnisse. Und genau das erleben auch Christen, die einen falschen Weg gegangen sind. Sie erleben einen schmerzlichen Verlust. Er ist deshalb schmerzlich, weil ihr Gewissen sagt, das hätte nicht sein müssen. Nicht sein müssen. Gottes gutes Wort hätte es verhindert. Jetzt hast du Narben in deinem Leben und die bleiben. Sicher, im Himmel gibt es keine Tränen. Da wird alles weggewischt und da wird es auch diese Narbe nicht mehr geben. Aber solange du hier auf dieser Welt bist, trägst du sie. Wer als Mädchen oder auch als Junge Sex vor der Ehe hatte, trägt eine Narbe in sich. Man kann sich von Gott die Schuld vergeben lassen, aber dann wirst du nicht automatisch eine Jungfrau. So etwas, als ob das nie gewesen wäre. Narben oder ein Verlust sollen aber bei der zweiten Chance nicht bejammert werden. Sie sollen dahin führen, dass sie mich warnen. Geh nicht mehr diesen Weg. Du weißt, wo es hingekommen ist. Du bist jetzt zurückgekommen. Herzlich willkommen, sagt Gott. Aber lass dich warnen. Ich glaube, dass die Narben Gottes Segen sind für uns, auch wenn wir darunter leiden, dass sie uns warnen, geh nicht mehr weg. Was mir auch weiter aufgefallen ist, ist dies, wo es darum geht, diese zweite Chance. Ich lese den Vers 30 und 31. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen, unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug Anker auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Das heißt, die zweite Chance oder die dritte oder die vierte Chance, die Gott uns gibt, hat immer auch dies im Blick. Aber jetzt, mein Kind, halte dich an mein Wort. Du kannst neu anfangen, aber jetzt, mein Kind, schau, was ich möchte und lauf nicht wieder weg. Wenn die Mannschaft sich nicht daran gehalten hätte, sie wäre umgekommen. Soll uns aber auch ein Bild sein. Wir würden uns weiter Schmerzen zufügen. Gott vergibt, das ist wahr. Und dafür können wir ihm ewig dankbar sein. Aber er vergibt uns nicht, damit wir dann wieder unseren eigenen Stiefel leben, sondern damit wir dann sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin wieder zu dir nach Hause gekommen. Und jetzt nimm mich und führe mich. Wir haben gehört, auf unserer Reise zum Himmel sind wir zwar auf dieser Erde bedrückt, jeder von euch, und auch ich kenne das, aber wir sind doch frei. Wir sind in der Hand Gottes. Wir werden immer wieder auch angefochten mit dem Gedanken, was ist logisch und was ist das Wort Gottes. Und wenn du erkennst, da ist eine Diskrepanz dazwischen, da ist etwas, was sich eigentlich beißt, wenn ich meinen logischen Gedanken nachfolge, dann versuch's mal mit der Offenbarung Gottes, dass du sagst, und in diesem Punkt will ich jetzt einfach, weil es Gott sagt, den Willen Gottes tun. Vielleicht anfangen zu lieben oder so, du wirst selbst sehen, wo Gott dich dahin führt. Und wenn du eine zweite Chance bekommen hast, dann danke Gott dafür und mache so wie diese Schiffsleute, dass sie dann nicht vom Schiff runterspringen, bevor es Gott nicht sagt, dass man sich an Gottes Wort hält. Manche Menschen kommen in den Himmel an, gut, ohne Schiffsverlust, das ist wahr, weil sie sich nach dem Wort Gottes orientiert haben, ausgerichtet haben. Eine fröhliche und gute Heimreise. Manche kommen aber auch so an wie die Leute hier in dem Bibeltext. Sie klammern sich gerade noch an Brettern und Schiffstrümmern und werden doch gerettet. Dank sei Gott für seine Rettung. Amen.